palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao ragazzi, Anfang der Woche, das heißt wieder Zeit für ein bisschen Calcio-Schnack aus dem Hause Serie Amore. Mein Name ist Mario Rika und mir gegenüber sitzt in alter Aufnahme gewohnten Situation, zumindest für mich auch wieder, Marius Reuke. Ich grüße.
Grüße nach München an meinen persönlichen Scott McTominay.
Ah, zu viel des Guten, zu viel des Guten. Ja, ich habe schon tatsächlich überlegt, angesichts dessen, was am Wochenende passiert ist und wie wäre es, wenn wir diese Folge, wir sind ja nicht abergläubisch, blauer Rauch steigt auf nennen oder nur blauer Rauch?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ob der weiße Rauch schon aufgestiegen ist. Nee, ne? Bin da nicht so im Thema. Nee,
also es hat doch gar nicht angefangen, oder?
Ach,
das war doch jetzt erst die Beerdigung.
Ach, richtig.
Deswegen Samstag nicht gespielt wurde, glaube ich.
Ja, genau. Samstag wurde gar nicht gespielt.
Vielleicht hat Materia ja auch schon einen Song da gemacht, der Blauer Rauch heißt oder so.
Ja, Francesco ist jetzt ja bei, oder Franziskus, oder na, Francesco kann man auch sagen, oder?
Ja.
Bin ich jetzt doof?
Ja.
Der ist ja bei Diego jetzt.
Stimmt.
Ja. So, Community hat abgeliefert. Vor allem viele Fragen. Ich muss mal, bevor ich das vergesse, hier eine noch, von die bei Spotify reingekommen ist. Die habe ich die letzten Wochen nicht reingeguckt, aber da möchte ich mich natürlich auch noch zu äußern. Nämlich der Jakob hat da geschrieben, wieso so negativ, fast schon ironisch, als es um das Techniktraining, Klammer auf, von Ribéry, Klammer zu, ging. Beschäftigt ihr euch mit der Jugendausbildung? Gerade das Techniktraining kam in den letzten Jahren vielerorts viel zu kurz. Das ist korrekt. Absolut. Ehrlicherweise wird da, finde ich, auch schon zu früh, gerade auch bei den Jungen, viel zu viel Wert auf Taktik und Spielabläufe gelegt. Ich glaube, das leicht Ironische, wenn ich mich richtig erinnern mag, in der Folge die Abgehängten bezüglich Ribéry, da ging es, glaube ich, insgesamt so um die Person Ribéry an sich.
Mhm.
Vielleicht war das so unterbewusst das Thema, das ich hatte.
Toller Techniker, Trainer. Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Auch insgesamt, ich glaube, der hat sich halt in Salerno eine gute Zeit gemacht.
Ja, genau.
Wer mag es ihm verdenken. Jo, ansonsten hat uns Adriano geschrieben. Hallo zusammen, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Mein Mount Rushmore. Nein, dafür ist es nie zu spät, mein Lieber. Also, die vier Großen. Und das sind für ihn Maldini, Gattuso, Kaká und sein absoluter Lieblingsspieler Tonali. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
Nee, das stimmt. Aber war ja auch nicht so lange in der Serie A.
Das ist richtig. Adriano schreibt weiter, ich bin 2007 zum Milanista geworden. Ich habe die Höhen und die Tiefen miterlebt. Tiefen groß geschrieben. Und trotz allem jedes Jahr mitgefiebert. Aber das, was dieses Jahr intern passiert, ist echt schade. Wann kommt ein Milan-Schwerpunkt? Findet ihr, dass Cardinale den Verein verkaufen sollte? Heute, morgen und für immer Forza Milan. Ja, ob jetzt Cardinale den Verein verkaufen sollte, wäre ja tatsächlich mal was für so einen Schwerpunkt. Das bietet mir an dieser Stelle, ich bedanke mich recht herzlich für die Frage, die Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass es gerade, und da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, wieder sehr voll ist, ansonsten hauptsächlich im Arbeitsoutlook. und ja, das hier läuft so nebenbei, aber mit ganz viel Herz, aber es läuft halt nebenbei. Ja, das ist, man guckt, wo man das noch reingezwängt bekommt, und sobald eine dritte Person mit involviert ist und eine, sagen wir mal, auch intensivere Vorbereitung zu einem Schwerpunkt, ist das teils sehr schwierig zu gestalten. Aber es wird Schwerpunkte geben, keine Frage. Ich will mich nur nicht darauf festnageln lassen, wann das der Fall sein wird.
Ich finde, das passt doch eigentlich, also vielleicht zum Coppa-Finale, vielleicht danach, je nachdem, wo man dann halt auch ein Fazit unter die Milan-Saison ziehen kann, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr weiß, wie es im Sommer weitergeht. Ich weiß nicht. Zum Coppa-Finale ist es schon wieder bald.
Ja, ist schon wieder sehr bald. Ich, so, ich gucke dich entsetzt an.
Ja, ja. Entschuldigung, ja, ich dachte, das ist vielleicht auch, Sachen, die, ja. Das ist auch das Ende Mai, aber gut, Ende Mai bin ich auch im Urlaub. Also.
Nee, das ist nicht Ende Mai, das ist Mitte Mai, mein ja. Freund, das ist in ja. 2 Wochen.
Ja.
Im nächsten Milan-Schwerpunkt machen, wenn Werder auswärts in der Conference League gegen die RC spielt.
Ja, genau.
Marco schreibt, hallo liebes Serie Amore-Team, erstmals vielen Dank für euren tollen Podcast. Ja, gern geschehen, grazie mille. Ich höre euch schon seit 3,5 Jahren und bin echt immer sehr begeistert von eurem Einsatz und der tollen Community. Als Milan-Fan habe ich zwar schon schönere Zeit mit eurem Podcast verbracht als aktuell, aber naja, da könnt ihr auch nichts ändern.
Wir tun, was wir können, wir versuchen
es. Ja, so. Und der hat dann noch eine Frage. Und zwar auch an die Community, darf ich die gerne weitergeben, schreibt er. Ich bin vom 1. bis zum 11. Mai in der Toskana. Da gratuliere ich schon mal zu. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt auf jeden Fall. Und wir würden auch gerne ein Fußballspiel ansehen. Die, mit denen ich unterwegs bin, sind leider keine Serie A-Fans, also muss ich denen was bieten. Also sozusagen, die sind, so wie ich das verstehe, nicht involviert in die Serie A, aber sind trotzdem Teil des Gedankens, dass sie gerne ein Fußballspiel sich angucken wollen würden. Und jetzt hat er folgende Ideen. Empoli Lazio, Bologna Juve beide am 4. Mai. Beziehungsweise die Fiorentina gegen Real Betis am 8. Mai. Conference League. Marco schreibt, das wäre wahrscheinlich am coolsten. Fiorentina meinte damit, weil es ziemlich bei uns in der Nähe sein würde. Wie einfach ist es denn für diese Spiele Tickets zu bekommen? Wo bekomme ich die Tickets am besten her? Und was sagt ihr? Ist das Empoli-Spiel sehenswert? Vielen Dank schon mal. Macht's gut. Forza Milan. Also hier, das ist heute eine rot-schwarze Folge, reingehend technisch, was die Community angeht. Ja, also, ich war schon in Empoli im Stadion. Das hat so seinen gewissen Charme. Ich würde allerdings, wenn ihr am 4. Mai ins Stadion gehen wollen würdet, zu Bologna tendieren. Da gibt es nachher auch noch ein Stadionerlebnis von Vito. Vielleicht macht dich das heiß auf das Dallara. Wenn die Fiorentina bei euch näher gelegen ist, verstehe ich das auch. Da ist allerdings ja das Artemio Franchi gerade in Umbau. Maßnahmen involviert, was wahrscheinlich auch den Erwerb von Tickets ein bisschen schwieriger gestalten könnte, oder? Marius nickt.
Ich würde das auch sagen. Ich hatte ihm das auch bei Instagram schon geschrieben, wollte das aber natürlich, falls aus der Community noch ein starker Tipp, ein besserer Tipp, als ich ihn geben kann, rauskommt. Dachte auch, also dass man sich eigentlich bei beiden, also sowohl Fiorentina als auch Bologna, müsste man sich jetzt schon ranhalten, was den Ticketkauf anbelangt, weil Bologna gegen Juve, da geht es um sehr, sehr viel und das ist halt Juve, das kommt, das ist immer die höchste Stadionauslastung eigentlich bei den Auswärtsspielen. Ja, die Entscheidung müsste auf jeden Fall zeitnah erfolgen oder schon vielleicht erfolgt sein.
Ja, und ich denke, da gibt es dann jetzt aktuell schon für dieses Spiel auch über die Homepage die gewissen Verweise, ansonsten immer Viva-Ticket checken. Also Empoli Lazio gehe ich davon aus, ist überhaupt kein Problem, auch ja. Einfach am Spieltag selbst dann noch ein Ticket zu kaufen. Fiorentina in einem K.O.-Duell in der Conference League und dann noch im Stadion, das halt gerade nicht ganz so viele Plätze zur Verfügung hat durch die Umbaumaßnahmen, könnte auch schwierig werden. Da ja Bologna auch bald umgebaut wird, wie gesagt, da die Empfehlung, wenn ihr da Tickets bekommt, würde ich das Spiel versuchen zu machen und dann natürlich ein Stadionerlebnis einfordern wollen.
Genau, dann auch gleich mit dem Kollegen Markus treffen, der ist ja auch da.
Ja, richtig. So. Da können wir gerne vernetzen, wenn die Tickets gekauft wurden. Und dann schreibt der Dominik noch, war leider nichts mit dem erhofften Aufstieg von Vicenza im schmucken Trento. Geht wie für halb Italien in die Playoffs. Ja, Serie C Playoffs, das ist auch noch die Sorge von Zukunftsserie Amore. Ob die Stimmung auf gelb-blauer Seite weiterhin so gut bleibt, werden die bald eintreffenden Stadionverbote zeigen. Aha, das ist da an mir vorbeigegangen.
Ja, das hatte ich auch noch mal nachgefragt und da hatte er mir noch geschrieben, dass es in Salò und Novara zweimal gescheppert hat und man sich sonst auch in Teilen der Kurve wohl über die Saison daneben benommen habe. Also vielleicht wird da dann ein bisschen ausgedünnt. Fotos von beiden Kurven hat er uns geschickt, der gute Dominik, und die kommen dann zeitnah auf unseren Instagram-Account.
Da könntet ihr übrigens mal die Vierstelligkeit voll machen.
Oh, ja, das ist noch ein Weg zu gehen, aber finde ich trotzdem auch dafür, ja.
Was, wie fehlen da? Keine 200 fehlen da mehr.
Genau, aber ja, so ein Fünftel.
Ja, ich kriege da auch immer wieder über unsere E-Mail-Adresse so Nachrichten von schwindlichen Instagram-Agenturen, die unser Insta-Game nach vorne petern wollen.
Ja, echt, also da können wir noch richtig skalieren.
Ja, da skaliert ihr mal. Schickt das mal rum an eure Freunde. Wir haben keine Lust, da irgendwie den Algorithmus weiter zu bedienen. So, dann wären wir sportlich, würde ich sagen. Und da ja jetzt schon ein paar Milanisti geschrieben hatten, die keine so guten Zeiten erlebt haben zuletzt, jetzt diese Woche, kann man sich nicht beklagen, würde ich mal behaupten wollen. Fünftes Derby, zum fünften Mal ungeschlagen und sogar noch gewonnen diesmal. Ein sattes 3:0 in der Partie, als Inter Hausrecht hatte, Rückspiel in der Coppa Italia 1:1, ging ja das Hinspiel aus. Luka Jovic Masterclass vor der Pause, nach der Pause mit den Treffern und dann noch kurz vor Ende Gianni Reinders. Inter wirkt müde, ja, als hätten sie sich von Thomas Müller kaputt labern lassen. Weiß es nicht. Das Spiel hat wohl alles aufgebraucht. Es ist, ja, sieht nicht gut aus gerade für Simone Inzaghi. Und er war auch wieder für meinen Geschmack dann ein wenig zu sehr der Clown, der er dann manchmal ist, muss ich mal ganz klar so sagen. Das Stadion war eigentlich schon komplett leer. Und dann hat sich, Doveri? Ich meine, es war Doveri, der Schiedsrichter, dazu entschieden.
Hatte, der einfach also ja, auch, war,
ja. Ja, mit Abpfiff. Also mit Abpfiff hat das Spiel beendet. Ja, sozusagen, aber mit Ablauf der 90. Minute das Ding abzupfeifen. Und Inzaghi hat dann irgendwie noch, ich habe gedacht, es ging um was anderes, aber danach tatsächlich in einem Interview auch gesagt oder sich beschwert darüber, dass es nicht eine Minute Nachspielzeit gab und so. Das fand er irgendwie ein bisschen anmaßend, hat sich noch die gelbe Karte abgeholt und dann dachte ich auch so, hey Digga, was ist los, Mann?
Der hat da halt wäre noch was so, gegangen, ne? Also ja, das, es wäre auch gut gewesen, wenn die noch 5 Minuten länger gelaufen wären.
Das ist ja das wo selbst Profis, glaube ich, irgendwie sagen, liegst 0-4 hinten, dann gehst du vorbei und sagst, hey, pfeif ab das Ding, ich habe keinen Bock mehr. Also im besten Fall sogar noch in der 89. und nicht erst in der 90. Also bitte. Ja. Und ja.
Was die Müdigkeit anbelangt, ne? Was die Müdigkeit anbelangt, vielleicht noch bevor wir kurz was zu Milan sagen. Er hat ja schon durchgewechselt. Also gut, Martinez für Sommer im Tor, das ist wahrscheinlich nicht der größte Faktor, aber auch Aslani von Anfang an, Taremi von Anfang an, auch die Einwechselspieler mit Correa, Arnautovic, Zalewski, Fratesi, jetzt nicht die da jetzt irgendwie die 4000 Minuten diese Saison gemacht haben. Da ist das, glaube ich, auch in den Köpfen.
Ja, mentale Müdigkeit.
Ja.
Das hat, glaube ich, auch der Kollege Chris Putz, der am Wochenende Inter begleitet hat, so die Worte gewählt, finde ich ganz treffend. Zu dem Spiel kommen wir später noch mehr. Und ja, Milan, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, gelingt es einfach in den Derbys, das abzurufen, was die Mannschaft schon auch eigentlich abrufen sollte in der Konstanz.
Total. Also auch die Fehler, die sonst gemacht werden in aller Regelmäßigkeit und das, was jetzt auch, also ich habe die Spiele beider Vereine am Sonntag in meinem Arbeitsdienst nebenbei verfolgt und das war im Vergleich extrem, also gegen Venezia war es extrem gruselig und irgendwie scheinen die das, also so dieses Kitzeln vielleicht auch dann in K.O.-Spielen und nicht im Liga-Alltag, also braucht die Mannschaft das oder braucht Conceição das vielleicht auch, kann dann irgendwie besser motivieren oder so.
Italienischer Dortmund, ich habe schon so oft gesagt.
Ja, ja.
Muss man die Mentalitätsfrage stellen. Sag mal ganz ehrlich, stehst du oder sitzt du auf einem Gymnastikball?
Ich stehe.
Du stehst.
Wieso?
Das finde ich gut. Du bist in Bewegung und immer wenn Marius sozusagen gerade nickt, dann ist es so ein Ganzkörpernicken. Das ist sehr schade für euch, dass ihr das nicht sehen könnt, aber wir gehen nicht unter die Videopodcasts. Das sage ich euch schon mal trotzdem. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Das ist sehr, sehr energetisch, muss ich sagen. Energetisch auch Bologna unterwegs und die stehen nämlich im Finale, das war eigentlich schon vor der Partie gegen Empoli, klar, da man ja das Hinspiel eben in Empoli schon mit 3-0 gewonnen hat, es gab dann auch noch einen Sieg im Rückspiel, da wollen wir gar nicht allzu viel drüber sprechen und lassen das den lieben Vito machen, der auch in den letzten Wochen, ich glaube, wir haben es erwähnt, sehr viel Lobpreisungen erhalten hat für seine Art und Weise, wie er Stadionerlebnisse einschickt. Und ich kann euch versprechen, auch dieses ist wieder eine 10 von 10.
Ciao Marius, ciao Mario, liebe Serie Amore Community, hier ist wieder euer Vito. Ich war am Donnerstag beim Rückspiel der Coppa Italia im Halbfinale zwischen Bologna und Empoli im Stadio Renato Dallara. Vor 27.000 Gästen mit ca. 300 Auswärtsgästen. Das Stadion ist benannt nach dem langjährigen Präsidenten. Dieses soll in der nächsten Saison umgebaut werden und bekommt eine nahezu Komplettumdachung bis auf den Turm. Wird sicherlich einiges an Charme verlieren, jedoch im Vergleich zu anderen Umbauten, die aktuell in Italien geblieben sind, soll noch viel von der Struktur erhalten bleiben. Zu den Bologna-Tifosi. Die ersten Gruppen gibt es in Bologna ca. 1972. Bologna Kommando und Brigade Rosso Blu. 1974 kommen die Forever Ultras und die Vecchia Guarda. Und zwei Jahre später noch die Freak Boys dazu. Die drei letztgenannten beherrschen die Kurve, beziehungsweise ehemals Andrea Costa, heute Giacomo Bulgarelli-Kurve. Bis heute, Giacomo Bulgarelli ist so in etwa der Totti von Bologna. Weitere Gruppen sind Citoro Ostile und Maidomi. Befreundete Verhältnisse gibt es mit Ravenna und Kentese. Befreundete Verhältnisse mit Siena, Avellino, Bochum, Viareggio und Nocerina. Feinde sind Fiorentina, Parma, Milan, Roma, Neapel, Juventus, Modena, Spal, Cesena, Verona, Sampdoria, Vicenza, Toro, Inter, Olympic Marseille, Brescia, Atalanta, Spezia, Cagliari, Nürnberg, Livorno, Venedig und Lecce. Zu Empoli hatte ich in der Folge vor 2 Wochen bereits etwas berichtet. Zum Spiel selber. Bologna steht nach 51 Jahren wieder im Finale der Coppa Italia und trifft dort am 14. Mai im Olympico in Rom auf AC Mailand. Nach dem klaren 3-0 im Halbfinal-Hinspiel reichte Bologna ein 2-1-Sieg gegen Empoli durch Tore von Fabian und Dallinger. Ausgleich seitens Empoli durch Kovalenko. Trainer Vincenzo Italiano erreicht damit in weniger als 2 Jahren sein 4. Finale. Empoli, das zuvor Juventus ausgeschaltet hatte, schonte bereits viele Stammspieler für den Kampf um den Klassenerhalt. Bologna dominierte über weite Strecken. Dallinger entschied dann mit seinem 3. Tor in der Halbfinalserie das Spiel. Jetzt träumt natürlich Bologna von einem historischen Triumph vor tausenden Fans in Rom. Zum Stadionerlebnis selber. Das Stadion ist wirklich wunderschön. Ich kann es wirklich empfehlen. Gehört sicherlich zu den schönsten, die es in Italien gibt. Und wer es noch versucht, ich glaube, das letzte Spiel in dem aktuellen Zustand wird am letzten oder vorletzten Maiwochenende stattfinden. Auch rundherum um Stadion kann ich das eine oder andere empfehlen, unter anderem die Trattoria Meloncello oder auch die Eisdiele Meloncello. Vom Spiel selber und vom meinem Erlebnis her, das Stadion beeindruckt auf jeden Fall über alle Maßen. Kurz vor Spielbeginn gibt es noch eine Andacht für den verstorbenen Papst. Dazu kommt noch ein Spruchband, Ciao Francesco, Tifosi kommen neu. Generell ist mir aufgefallen, dass die Tifosi Bologna mehr Schlachtrufe benutzt haben und weniger melodisch unterwegs gewesen sind. Von Empoli kam teilweise etwas bei mir an. Alles in allem war die Atmosphäre aber wirklich cool. Ich glaube, viele Leute waren sehr, sehr erfreut. Das hast du gerade nach dem Spiel gemerkt, dass der Finaleinzug gelungen ist. Ich glaube, viele surfen auch auf der Welle des Erfolges, die Bologna nun in den letzten Jahren gehabt hat. Und es scheint wieder sehr cool zu sein, bei Bologna unterwegs zu sein. Leute sehr erfreut, Freudentrauben nach dem Spiel. Ich habe noch einen älteren Mann gesehen, der auch schon einen Coppa Italia Pokal in der Hand hielt mit Vincenzo Italianos Gesicht draufgeklebt. Also die Vorfreude ist groß. Ich glaube, das Spiel am 14.05. wird sehr cool sein in Rom. Aber ja, auch davon abgesehen, schaut euch gerne Bologna an. Es ist eine wunderschöne Stadt. Man merkt, dass diese Stadt voller Studenten ist, voller Leben blüht. Zu jedweder Uhrzeit. Ich glaube, wir waren ich war um 2 Uhr etwa vor meiner Wohnung und da war die Stadt gefühlt noch rappelvoll. Das für einen Donnerstag, das ist schon sehr außergewöhnlich. Ich hoffe, ihr kommt alle gut in die Woche. Liebe Grüße, euer Vito.
Grazie mille, Vito. Sehr schön, sehr schön. Und wie gesagt, also Bologna ist eine Reise wert. Vor allem im besten Fall noch in dieser Saison. Das kriege ich leider nicht mehr hin. Aber finde ich cool, tatsächlich hat er ja auch erwähnt, klar, Umbaumaßnahmen, dies, das, aber der Turm bleibt ja erhalten. Das ist so ein bisschen wie, wie ist das Stadion auch umgebaut und werden jetzt auch nochmal neue Lichter installiert, weil die anderen alten Masten nicht hell genug sind, aber die Masten bleiben halt trotzdem dran. So, das finde ich ein guter Kompromiss.
Ja, auf jeden Fall. Bisschen Einzigartigkeit kann man sich ruhig beibehalten. Nicht wahr, Venezia?
Ja, richtig. So, dann war nach der letzten Aufnahme noch dieser wilde Mittwoch, wo wir schon gesagt hatten, Florenz ist in Cagliari geblieben, Lazio war schon abgereist, pipapo, 4 Ergebnisse, die wir nachtragen müssen. Florenz nach Rückstand bei Cagliari noch 2-1 gewonnen. Lazio schlägt Genua 2-0, Parma gewinnt 1-0 gegen Juventus. Was war denn da los?
Ja, geil. Ich sag ja, also so. die Punkte gegen den Abstieg, die werden zwar nicht gegen Monza oder Lecce geholt, aber eben gegen Parma, Milan und Lazio und gegen Inter ja auch. Kann ich dann im Endeffekt dann auch sehr gut mitleben.
Ja, kann ich relaten. Mannschaften, die gegen Top-Teams gewinnen und dann gegen vermeintlich schwächere Teams sich abmühen. Naja. Torino schlägt Udinese 2-0. Das war unter der Woche und dann gehen wir rein ins Wochenende und in die entscheidende Phase der Meisterschaft und das ist vor allem halt auch, weil Inter, wir haben es angesprochen, sehr, sehr müde, auch in den Köpfen wirkt. Hatte die Roma zu Gast, das ist kein angenehmes Los, gerade in diesem Saison, zu diesem Zeitpunkt der Saison, denn die haben einen Lauf und den hatten sie auch in San Siro.
Das ist korrekt und der 1-0-Sieg durch das Tor von Matthias Soulé in der 22. Minute ist auch unter dem Strich absolut verdient. Denn das, was Inter gegen Milan, hatten sie ja wenigstens die Anflüge von Chancen, gerade in der zweiten Halbzeit die eine oder andere. Das ist gegen die Roma irgendwie fast überhaupt nicht der Fall gewesen. Also irgendwie sinnbildlich dafür, dass es in der zweiten Halbzeit eigentlich den besten Angriff Inters gibt, wo Barella abschließt und eher ins Seiten aus als aufs Tor schießt, von der 5-Meter-Raumkante. Ja, also steht für die Leistung, die Inter in dem Spiel gebracht hat. Natürlich macht die Roma denen das auch sehr schwer. Die sind, und da muss ich mich jetzt an das Juve-Spiel zurückerinnern. Also die haben das auch geschafft, und das ist ja, was Inter eigentlich die letzten Jahre immer stärker gemacht hat. Die haben das geschafft, die halt im Mittelfeld aufzufressen. Manu Kone, Bombensaison ja sowieso und auch in dem Spiel mit der beste Mann auf dem Platz so, gewinnt fast alle seine Duelle gefühlt, spielt dann auch mit die entscheidenden Pässe so und das, nachdem das Tor gefallen ist, das war so ein bisschen dem Zufall geschuldet, wobei man da auch der Roma dann attestieren kann, dass sie halt einfach an der Situation dranbleiben und Inter nicht. Also so gefährlich oder super dynamisch ist der Angriff gar nicht vorgetragen worden, der zu dem Tor führt. Soulé spielt auf Pellegrini, der schließt ab, dann wird dessen Schuss abgeblockt und Soulé steht dann halt da und muss nur noch einschieben, weil er halt hinterher geht, weil er gedankenschneller ist als die Gegenspieler. Und danach hatte ich nie das Gefühl, dass die Roma das noch aus der Hand gibt.
Ja, ich finde bei dem Angriff auch, also das ist irgendwie gut vorgetragen, aber sie spielen ja zweimal vertikal durch die Mitte. Ich glaube, dann lässt einer ihn durch und dann gucke ich mir das auch an und denke so, sie spielen es zu einfach durch die Mitte, schon aus der eigenen Hälfte. Und dann gucke ich mir die Rückwärtsbewegung Inters an und denke, ja, aber es sind trotzdem wieder 8-9 diszipliniert, genau. Super schnell hinter dem Ball. Aber im Vergleich zu anderen Saisonphasen ist ja keiner gewillt, einen Zweikampf zu führen. Mhm. Also gar nicht. Also niemand schiebt auf Dovbyk an der Mittellinie drauf, dann lassen sich alle wieder fallen, stehen um den Strafraum rum, aber dann geht die Marco nicht in den Zweikampf, Jan Bissek schaltet ab, so, jo. Ich glaube, einziger kleiner Lichtblick ist, dass Dumfries wieder mit dabei ist.
Ja.
So, der kann jetzt nochmal helfen für die letzten Wochen, aber naja. Ich suche gerade noch was raus, weil komm, das müssen wir jetzt natürlich einmal unterbringen, dass unser Roma Markus, der eben ein Dicker abgefeiert hat. 52 Einsätze diese Saison, 4680 Spielminuten. Also, was, das ist in allen Wettbewerben für Verein und Land jede fucking Minute auf dem Platz gestanden, schreibt er.
Das ist krass, ja, auf jeden krass. Fall.
Ja.
Ja. Ja. Respekt.
So.
Dann hat er auch ein bisschen die Nähe zum Herrn Bissek gesucht, kurz vor Schluss.
Ah, ja, richtig. Was sagst du?
Also, wenn der Schiri da auf den Punkt zeigt, darf er sich, glaube ich, nicht beschweren. So würde ich. Allerdings gibt es solche Zweikämpfe auch natürlich häufiger, wo dann auch der Gegner nicht theatralisch zu Boden geht.
Ich habe ansonsten tatsächlich das Spiel nicht über 90 Minuten sehen können und weiß deswegen nicht, wie die Linie des Schiedsrichters war. Das ist ja für mich tatsächlich auch immer ausschlaggebend dafür, ob dann sowas bewertet wird.
Das habe ich vergessen oder dann nicht so genau hingeguckt.
Ich finde in jedem Fall, dass es nichts ist, was du dir als VAR angucken musst, weil das ist schon auch ein, der wird das gesehen haben und den Zweikampf bewertet haben. Die Umklammerung ist doch sehr deutlich. Ich finde allerdings, und da könnt ihr jetzt auch mal drauf achten, ist es so, dass die Umklammerung dafür sorgt, dass Bissek nicht weiter nach vorne kommt, also dieses Ding, dass du ihn festhältst und dann zu Boden ringst, oder ist es nicht doch eher so, als wäre er umklammert und die Knie von Bissek geben dann nach und er fällt nach unten und er sackt in sich zusammen.
Mhm.
Und dann musst du dich fragen, ist dieses Festhalten ursächlich dafür, dass Bissek hinfällt? Und ich glaube, das ist es nicht.
Das ist schön erklärt.
Oder?
Ja.
So. Hätten wir das auch damit sozusagen abgewendet, die nächste Schiedsrichterdiskussion. Soll La Liga machen. So. Oder Real.
Ja.
Gruselig.
Schmeißen mit Eis. Oder
wie war das? Unterirdisch, wirklich. Unterirdisch. Hingegen überirdisch, San Claudio.
Absolut, da gab es ein Bild, das wir auch in der Story geteilt haben. Ja, in bester Vatikan-Kunst Stilisierung.
Ja. Flori hat da geschrieben, eigentlich müsste man ihn als Papst vorschlagen. Er könnte vermutlich auch die katholische Kirche vor dem Abstieg retten. Wunder hat er genügt bewirkt. Zweimal in Cagliari, Leicester, Rom. Zumindest für die Heiligsprechung reicht das locker.
Ja. Keine Widerworte.
So, weiß nicht, wie vielen Katholiken man damit auf die Füße tritt, aber für Kirche und Fußball mindestens
ja, beides. Also, dass Ranieri selbst einer ist, ist ja recht wahrscheinlich zumindest.
So, ja. Und der Papst wurde natürlich auch gebührend nochmal abgefeiert, kann man fast so sagen. Das war mehr Feierei als so die ganz tristen Beileidsbekundungen, als Napoli im Stadio Armando Maradona Torino empfing. Stimmung tatsächlich elektrisierend, muss ich sagen. Das ist auch da beim Einlauf, wenn das ganze Stadion singt, es war lauter, dass diese Serie A-Hymne, die dann immer läuft, wenn die Mannschaften da stehen, erst kaum zu verstehen war. Und es dann irgendwie doch schade ist, wenn dann immer so was vom Band da reinknallt. Aber selbst das haben die Tifosi fast übertönt bekommen. Und dementsprechend energetisch, vor allem auch natürlich mit dem Wissen im Kopf, dass ein Sieg einen 3-Zähler-Vorsprung bedeuten würde vor Inter, ging die SSC rein, ersten 60 Sekunden, Torino ein bisschen aufgemuckt und dann ein wie am Reißbrett aufgezeichneter Angriff, schöner Tiefenlauf von Anguissa. Di Lorenzo schickt ihn dann die Ablage in die Mitte und der unwiderstehliche Scott McTominay ist jetzt, und das nehmen wir vorweg, durch den Doppelpack, glaube ich, auch historisch gesehen der schottische Top-Torschütze in der Serie A. Hat auf jeden Fall Dennis Law hinter sich gelassen. Das so mal
viel und aus dem mit großen Schritten auf dem Weg zum MVP-Award, den wir ihm letzte Woche ja quasi schon gegeben haben.
Ja. Ey, Wahnsinn. Ja, also da ist Saul Coco auch noch nah an ihm dran, verfälscht den Ball dann auch ein bisschen ab, aber können wir auch direkt den Sprung zum zweiten Tor machen. Das ist nämlich dazwischen auch nicht arg viel passiert. Also es gab eine so Halbchance für Torino in der 10. Minute und ansonsten hat Napoli da auch wieder dem Spiel so alles entzogen. Also viel Physis im Mittelfeld vor allem, aber Mannschaft gut vom eigenen Tor weggehalten. Alessandro Buongiorno ist zurückgekommen, auch nach Adduktorenproblemen. Allerdings in der zweiten Halbzeit ist es wieder ein bisschen reingefahren. Habe ich jetzt noch kein Update, wie lange der vielleicht dann doch wieder ausfällt. Das wäre natürlich extrem bitter. Aber auch als Rafa Marin reinkam, hat Torino nichts nach vorne initiieren können. Und Napoli selbst spielt dann das zweite Tor kurz vor der Pause fast genauso aus wie das erste. Und das ist dann der zweite Schuss, der aufs Tor kommt und er ist wieder drin. Und wieder sind eigentlich 3-4 Torino-Spieler da. Die haben auch eine stabile Abwehr. Die haben einen sehr guten Torwart. Und es ist aber Scott McTominay, der so unwiderstehlich von hinten da ankommt und ihn wieder reinschrubbt. Ja, bemerkenswert. Bemerkenswert auch die Tatsache, dass es dann dafür gesorgt hat, auch in der zweiten Halbzeit, dass Torino keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Also da hat ganz viel Tempo, ganz viel Tiefe gefehlt. Paolo Vanoli war überhaupt nicht zufrieden. War ja für ihn auch das Duell gegen seinen Lehrmeister, der war ja lange Co. unter Conte. Und es gab noch eine gute Chance für Billing, der die Latte traf. Und ansonsten war tatsächlich das eine sehr highlightarme Partie. Ich habe mich tragen lassen von der Stadionatmosphäre und der Tatsache, dass es natürlich punktetechnisch ein wichtiges Spiel war für die SSC, aber es war fast zynisch runtergespielt, nenne ich das jetzt mal.
Aber das ist ja auch ein bisschen das, was wir in den letzten Wochen moniert hatten, wo die halt die vielen Unentschieden hatten, auch gegen, also nicht nur gegen die beiden Römer, sondern auch gegen Udine, gegen Venezia, die Niederlage in Como. Das, was da gefehlt hat, das ist jetzt wieder da.
Die Kaltschnäuzigkeit.
Ja,
ja, aber ehrlicherweise, das ist, wenn das Spiel kann auch Scott McTominay in allen Ehren, das ist halt dann so. Ne? Er ist halt ein Unterschiedsspieler und zwei Einzelaktionen geben dann einen Ausschlag. Aber wenn du dir sonst die Statistiken anguckst und mal die zwei Schüsse rausnimmst, kann das theoretisch auch 0-0 ausgehen, das Spiel.
Ja.
Ja, aber so ist es halt. So funktioniert Fußball nicht. Ja? So, ja. Vielleicht haben sie. Und man muss auch sagen, am Anfang waren sie wirklich, sie sind halt in den ersten 15 Minuten auch losgegangen wie die Feuerwehr. Und dann ist es ja natürlich auch das, eine Methodik, die legitim ist und hilft. Und wenn die selber die Überzeugung haben, dass sie dann halt keins mehr kriegen, dann so what? Aber, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, also die kommenden Gegner von Napoli, dann irgendwie Cagliari noch.
Ich habe es gerade offen.
Lecce auch.
Nächstes Wochenende in Lecce, dann zu Hause gegen Genua, dann in Parma und am letzten Spieltag zu Hause gegen Cagliari. Vielleicht kann man wirklich erst am letzten Spieltag dann im Maradona den Scudetto perfekt machen. Das wäre ja vielleicht auch ganz nett. Und Inter spielt zu Hause gegen Hellas. Die werden natürlich Napoli kein Geschenk machen. Dann in Turin, also bei Torino. Dann zu Hause gegen Lazio. Und dann in Como, die saugut in Form sind. Mhm. Also nicht nur wegen der 3 Punkte Vorsprung, die Napoli gerade hat. Alle Matchbälle liegen da.
Safe. Aber ist noch nicht durch. Auch wenn ich, deswegen nennen wir die Folge vielleicht Blauer Rauch, Fragezeichen.
Ja, okay.
So. Ich sehe da tatsächlich noch das eine oder andere Spiel, wo Napoli das entweder 1-0 gewinnt oder dann doch nochmal 2 Punkte lässt und dann wird es wieder, dann ist auch bei denen wieder in den Köpfen und so, etc. pp.
Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass Napoli als Gegner in einem Heimspiel Parma halbwegs entgegenkommen könnte.
Okay.
Wird wahrscheinlich 0-5 jetzt, aber.
Na gut, spring mal kurz weiter. Du hast es schon angesprochen, du hast dir Venezia Milan reingezogen und das klang gruselig, was du vorhin hast durchklingen lassen.
Oh ja, ey. Also das ist echt wie gemacht gewesen für einen tollen Fußballmittag. Mega Wetter in Venedig, volles Pierluigi Penzo. Die Lagune strahlt in schönstem Blau. Und gut, dann geht Milan natürlich in der 5. Minute durch Pulisic in Führung. Das ist gut rausgespielt, keine Frage. Venezia vielleicht noch nicht komplett wach in dem Moment. Und danach hat Milan das Fußballspielen quasi komplett eingestellt. Und das ist nicht, also dass Venezia kein Tor schießt, das ist halt das, wieder das Ding, worüber wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, weswegen Venezia wahrscheinlich am Ende der Saison absteigen wird, weil die halt aus solchen Spielen keine Punkte holen. Es gibt ein Tor von Yeboah, das wegen Abseits abgepfiffen wird, weil Busio vorher, der den Angriff initiiert, irgendwie mit der Ferse auf der Linie steht oder so.
Cool.
Ja, also, naja. Auch mit, glaube ich, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Also er muss sich erst noch umdrehen und so, aber naja, das ist halt die Regel oder so, ne? Aber ja, das ist eben das einzige Tor, das Venezia erzielt hat. Und aber ansonsten, also wenn die den Ausgleich in der ersten Halbzeit machen, da waren einige Chancen mit drin, dann kann sich Milan im Endeffekt auch nicht beschweren, wenn die das sogar verlieren. Und so ist es halt so, dass, glaube ich, auch ein bisschen so in der zweiten Halbzeit so ein bisschen bei Venezia selbst der Glaube verloren gegangen ist, weil es halt in dieser krassen Druckphase eben nicht geklappt hat. Und dann hat Milan die ein oder andere Kontersituation gehabt, machen es aber dann erst eben in der Nachspielzeit durch Jimenez. Aber ja, also fußballerischer Leckerbissen war das auf jeden Fall nicht.
Okay, das ist jetzt immer so eine Training unter Wettkampfsbedingungen, oder würde ich sagen, weil also in der Liga geht tabellarisch sind sie eigentlich zu weit weg, oder? Und also versuchst du irgendwie, muss so ein bisschen Regeneration, Spannung hochhalten fürs Coppa-Finale und natürlich auch irgendwie nicht den Wettbewerb komplett verzerren. Aber dass sie da oben nochmal dran springen, kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen.
Nee, also sehe ich auch nicht unbedingt, dass da jetzt auf den letzten Metern eine der anderen Mannschaften da komplett nochmal einbricht.
Und Venezia als nächstes dann bei Torino, dann zu Hause gegen die Fiorentina in Cagliari und zu Hause gegen Juve. Ah, schwierig, schwierig. 2 Punkte aufs rettende Ufer aktuell. Dann machen wir den 34. Spieltag. Komplett kompakt dicht. Como gewinnt 1-0 dank Gabriel Strefezza gegen Genoa. Marius hat es gesagt, Como bestens in Form, vielleicht sogar noch in der Lage, Torino abzufangen und die Saison in der oberen Tabellenhälfte zu beenden. Auf Rang 10 wäre das dann. Die Fiorentina macht auch einfach weiter und untermauert mögliche Europapokalambitionen auch in der kommenden Saison? Ehrlicherweise ist da ja tatsächlich ab Platz 8 noch alles drin, zwischen 8 und Platz 4. Es sind 3 Punkte Rückstand auf Juve, die sind ja Vierter auf dem ersten Rang der Champions League. Mal sehen, je nachdem, wie weit Inter geht und wie die Fiorentina selber, gibt es ja auch vielleicht nochmal extra Plätze, was weiß ich. Ich habe mich noch nicht mit der 5-Jahres-Wertung und in den dazugehörigen Reglementen für die kommende Spielzeit beschäftigt.
Ich glaube, dass also den 5. Platz, den kann Italien sich abschminken. Ich glaube, der Abrückstand
ist schon Inter gewinnt die Champions League, oder?
Ja, okay, stimmt. Aber gut, dann ist er eh da.
Ja, dann ist er eh
dann
da.
Dann gibt es ihn eh, hast du recht, natürlich.
Ja.
Und wenn Fiorentina gewinnt vielleicht auch die Conference League, dann ist das auch, dann spielen die Europa League.
Ja, irgendwie so.
Ja. Fallrückzieher Mandragora.
So, ja.
Das ist nochmal
erwähnen. Der Bruder ist gut unterwegs.
Ja, auf jeden Fall.
Und Empoli, da lohnt sich doch mal vielleicht auch kurz ein Blick auf das Restprogramm. Die spielen noch gegen Lazio, Parma, Monza, Hellas. Oh! Oh! Ja. Sag mal, ist Monza rechnerisch abgestiegen, weil die haben 2-0 bei Juve verloren. Nico Gonzalez und Colomuani trafen. Kenan Yildiz ist vom Platz geflogen. Habe ich nicht gesehen, was er gemacht hat.
Ich auch nicht, aber es sind 12 Punkte auf Lecce. Also noch nicht.
Noch nicht, weil noch 12 Punkte zu vergeben sind.
Genau.
Aha. Okay. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann machen wir das noch nicht zu. Atalanta mal wieder zu Hause am Straucheln gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Nur ein 1:1 gegen Lecce. Jesper Karlsson hatte per Strafstoß die Gäste in Führung gebracht und dann Matteo Retegi ebenfalls per Strafstoß mit dem Ausgleich. Der steht jetzt bei 24 Toren. Das schaffte für Atalanta zuvor nur ein gewisser Pippo Inzaghi in der Saison 96-97 das Ganze. Bei dieser Partie, die ja eigentlich hätte am Freitag stattfinden sollen, muss man noch erwähnen, dass da, wie ich finde, die Serie A nicht die beste Rolle gespielt hat. Denn der Physiotherapeut Graziano Fiorita verstarb wenige Stunden, glaube ich, vor der Partie am Freitag. Deswegen wurde es dann abgesagt und Lecce hätte ehrlicherweise gerne dieses Spiel verschoben gewusst. Dem ist die Serie A nicht nachgekommen und das Statement dazu war: US Lecce ist der Ansicht, dass die Entscheidung der Liga, das Spiel gegen Atalanta wenige Stunden nach dem Tod unseres Graziano Fiorita wieder anzusetzen, eine schreckliche Respektlosigkeit gegenüber der tiefen Trauer darstellt, die die Familie des Jungen, dem Club und die Lecce-Fans erfasst hat. Ja, gehe ich voll mit. Lecce ist deswegen auch mit nur schwarz-weißen Trikots aufgelaufen, Trauerflor drauf und dem Schriftzug keine Werte, keine Farben. So. Jo. Nach Aufzeichnung in der Serie A noch die Montagspartien Udinese-Bologna, Hellas-Cagliari und da werden keine Kekse gebacken.
Das ist absolut unwahrscheinlich.
Ja. Fare und Biscotto, falls ihr es noch nicht kennt, auch taucht immer wieder auf hier, ist vor allem in der Saisonendschlussphase. Den Keks backen bedeutet, dass man sich, ohne es danach aussehen zu lassen, oder manchmal sieht es auch danach aus, auf einen Unentschieden einigt. Würde beiden tatsächlich gerade ganz gut zu Pass kommen, ein Zählerchen. Lazio Parma ebenfalls, ich glaube, da würde Parma den einen Punkt auswärts auch mitnehmen.
Das auf jeden Fall, ob Lazio damit sich zufrieden gibt, weiß ich aber nicht.
Ja, mal gucken.
Deswegen, Lazio macht das Spiel, Parma kontert, 2 Tore.
Sehr gut. So, ihr habt jetzt das Erste gehört. In der Serie B marschiert Pisa weiter Richtung der ersten Liga. Die sind jetzt 9 Zähler vor Spezia, die auf Rang 3 liegen. Also die ersten 2 gehen ja direkt hoch, dahinter werden fleißig Playoffs gespielt, 12 Punkte sind noch zu vergeben. Dann habe ich mir mal wieder erlaubt, in den Tabellenkeller reinzuschauen und das ist ja komplett insane. Die Plätze 12 bis 19 trennen nur 4 Punkte. Es gibt, glaube ich, 5 Mannschaften, die alle 35 Punkte haben.
Wow.
Auch Samp. unter anderem, die auch nach wie vor da tief drin stecken. Das ist, ja, zum Haare raufen wird das noch werden an den letzten Spieltagen der Serie B. Dafür stehen schon die drei Aufsteiger jetzt alle fest. Padua geht hoch, Virtus, Entella und Avellino hatten sich ja schon für die Serie B qualifiziert. Der vierte Aufsteiger wird dann in diesen Massive March Madness ähnlichen Playoffs ausgespielt. Kommen wir bei Gelegenheit auch noch drauf. Ey, da wird ja dann noch gespielt, wenn ich in der Toskana bin.
Na, vielleicht geht da was.
Da muss was gehen. Spielt Siena Serie C? Nee.
Nee, D, glaube ich. Oder?
Verdammt.
Aber da gibt es ja bestimmt auch sowas Ähnliches.
Ja. Bestimmt. Muss ich noch gucken, was da abgeht. Nee, die spielen Serie D, glaube ich, ja.
Whatever. Aber guck mal, da gibt es auch, also die sind Sechster, einen Platz hinter, einen Punkt hinter Platz 5 und Platz 5 ist Aufstiegsrelegation.
Ja. Bitte. Hervorragend. Hervorragend. Sehr gut. Das, mein persönlicher Ausblick in den Juni, dauert nämlich noch ein bisschen, der Ausblick für euch für die kommenden Tage ist zum einen am Mittwoch das Hinspiel in der Champions League im Halbfinale, Inter zu Gast in Barcelona, donnerstags dann die Fiorentina in Spanien, nämlich in Sevilla unterwegs bei Betis. Meisterrennen am Samstag dann, Lecce, Napoli und Inter Hellas direkt beide hintereinander weg, 18 Uhr und 20:45. Das ist schon auch wieder eine sehr, sehr volle Woche für Inter, muss ich sagen. Ne? Also
total,
Mittwochabend ja. Auswärts und dann Samstagabend schon wieder Serie A. Puh. Und am Sonntag dann Großkampftag in Sachen Champions League Quali. Lazio 12:30 bei Empoli. Atalanta in Monza 15 Uhr. Um 18 Uhr und 20:45 dann die direkten Duelle Roma gegen die Fiorentina und Bologna Juve. So, jetzt habt ihr es ja vielleicht gerade mitbekommen. Mein Handy, mit dem ich den Mario so schön sehen kann, gibt demnächst den Geist auf. Das bringt uns zum Ende der Folge, weil wenn wir uns nicht sehen, wobei letzte Woche haben wir uns auch nicht gesehen, hat es auch geklappt. Aber ich brauche gar keine Ausrede dafür, die Folge zu beschließen. Ich wünsche euch eine wunderbare sonnige Woche. Gehabt euch wohl und dann schaltet ihr nächste Woche wieder hoffentlich ein. Serie Amore.
So nämlich.
So.
Genießt die Zeit. Der
Nicker.
Ja, das behalten wir jetzt so bei.
Sehr gut. Gut für den Rücken auch, ne?
Stimmt. Deswegen mache ich's. So, ciao.
Tschüss.
Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco.